Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Josephine Schulz heute am Ende eines Tages, an dem sich die meisten Debatten gedreht haben um die Ereignisse in den USA, die Erstürmung und Besetzung des Kapitols durch Trump-Anhänger mit viel Gewalt, bei der auch Menschen zu Tode gekommen sind. Auch in dieser Sendung werden wir darauf schauen und mit dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger besprechen, welche Folgen dieses Ereignis möglicherweise hat. Ein weiteres Thema, die Entwicklung der Corona-Zahlen in Deutschland und die Debatte über den verschärften Lockdown. Und wir berichten über die Impfpläne in Frankreich und Großbritannien. Zuerst aber wollen wir darauf gucken, was in den USA passiert ist. Es sind aktuell viele Begriffe im Umlauf für das, was da los war in Washington. Die Rede ist von einem Aufstand, von einem Putsch, vom Angriff auf das Herz der Demokratie. Und es ist ein Ereignis, das wahrscheinlich noch lange nachwirken wird. Doris Simon beobachtet für uns die Lage in den USA. Frau Simon, wie ist die Stimmung in Washington jetzt am Tag danach?
Ja, es ist ein Schock. Das letzte Mal, dass es einen Angriff gegeben hat auf das Kapitol, das war 1814 im Amerikanisch-Englischen Krieg. Und das Kapitol ist so noch viel mehr vielleicht als der Bundestag, ist natürlich mit Sicherheitsperimeter, mit allen möglichen Dingen umgeben. Es ist sehr schwierig, da reinzukommen. Und gestern hat ein Mob das Kapitol überrannt, getrieben und aufgestachelt von einem noch amtierenden Präsidenten, der sich gegen einen friedlichen Machtwechsel wehrt und dafür auch in Kauf nimmt, den Wählerwillen mit allen Mitteln zu biegen und zu brechen. Das ist ein Schock.
Wie fallen denn die politischen Reaktionen heute im Laufe des Tages aus? Also vielleicht gucken wir zuerst mal auf die Demokraten.
Ja, der gestrige Tag sollte ja eigentlich stehen im Zeichen der Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden und Kamala Harris. Das hat er dann erst um 3.40 Uhr Ortszeit dann wirklich auch getan, in dem Licht zu stehen, als Vizepräsident Mike Pence noch einmal den Wahlsieg bestätigte im Senat. Und Joe Biden hat heute in einer Pressekonferenz von einem der dunkelsten Tage in der Geschichte der Vereinigten Staaten gesprochen. Zu Donald Trump hat er gesagt, er hat zu diesem Umsturz aufgefordert und er hat uns in den vergangenen Jahren gezeigt, er ist ein Präsident, der seine Verachtung ausgedrückt hat für unsere Demokratie, für unsere Verfassung, für den Rechtsstaat und zwar in allem, was er getan hat. Die Menschen, die da gestern das Kapitol überrannt, gestürmt, wie auch immer, gewalttätig betreten haben, die nannte er ein Mob, es seien inländische Terroristen und keinesfalls Demonstranten. Er hat auch kritisiert das Vorgehen der Polizei, wie so viele andere Republikaner und Demokraten auch, oder sagen wir der vielen Polizeien, weil es ja ganz viele waren, die zusammengearbeitet haben, aber schlecht vorbereitet, keinen Plan und teilweise auch erschreckend Barrieren geöffnet haben für Demonstranten oder sich in Selfies mit denen haben abbilden lassen. Joe Biden hat gesagt, es macht offensichtlich doch noch einen Unterschied, eben welche Hautfarbe man hat, denn er hat daran erinnert, mit welcher Härte und mit wie viel Polizei gegen die Black Lives Matter-Proteste im Sommer vorgegangen worden ist. Hm. Und Nancy Pelosi, weil sie fragten nach den Demokraten, die hat nochmal gesagt, es muss ein Amtsenthebungsverfahren geben und wenn das nicht zieht, dann ein Impeachment.
Und wie positionieren sich jetzt die Republikaner? Wir haben ja gerade schon in Nachrichten gehört, es gab da jetzt auch Rücktritte im Team von Trump.
Ja, es ist die totale Auflösung, wenn man das sieht, was sich im Weißen Haus tut. Von den Ministern ist als erste jetzt die Frau von dem noch Mehrheitsführer Mitch McConnell gegangen. Sie war Transportministerin in der Regierung Trump. Ja, und doch etliche Republikaner haben sich inzwischen auch für eine Amtsenthebung nach Artikel 25 ausgesprochen. Da würde der Vizepräsident übernehmen für die letzten 13 Tage. So zum Beispiel der Gouverneur von Maryland, aber auch der republikanische Abgeordnete Adam Kinziger, der sich schon öfter deutlich geäußert hat. Er hat gesagt, Trump, der sei aus der Verankerung gerissen. Er habe zum Umsturz aufgefordert und er sei nicht gesund und amtsumtauglich. Und auch der bis jetzt sehr loyale frühere Justizminister Bill Barr, also bis vor kurzem loyaler, er hat Trump deutlich verurteilt. Er habe einen Mob dirigiert, um den Kongress unter Druck zu setzen und Verrat an seinem Amt und seiner Aufgabe begangen. Und der geschäftsführende Heimatschutzminister Chad Wolf hat auch gesagt, Trump müsse die Gewalt ganz deutlich verurteilen, hat Trump also kritisiert und die Reaktion kam postwendend. Die Nominierung von Wolf, der ist, wie gesagt, geschäftsführend für die Führung des Amtes, die ist zurückgezogen worden.
Doris Simon war das mit den Reaktionen in Washington. Vielen Dank dafür. Und dieses Ereignis, das viele als historisch bezeichnen, ist natürlich rund um die Welt heute das Thema. Viele Politiker haben sich dazu geäußert, haben die Gewalt verurteilt und viele haben dem noch amtierenden Präsidenten Trump eine Mitschuld oder zumindest Mitverantwortung zugesprochen. Klaus Remme hat die Stimmen aus Deutschland zusammengetragen.
Es war ein Sturm auf das Herz der Demokratie, so formulierte es der Bundespräsident heute Vormittag. Verstörende Bilder, die fassungslos machen, so hieß es in vielen Reaktionen seit der Eskalation gestern Abend. Frank-Walter Steinmeier sagte weiter:
Diese Szenen, die wir gesehen haben, die sind das Ergebnis von Lügen und noch mehr Lügen, von Spalterei und Demokratieverachtung, von Hass und Hetze. Auch von allerhöchster Stelle.
Steinmeier erwähnte Donald Trump nicht namentlich, anders als die Bundeskanzlerin kurz vor der Erklärung Steinmeiers.
Eine Grundregel der Demokratie ist, nach Wahlen gibt es Gewinner und Verlierer. Und ich bedauere sehr, dass Präsident Trump seine Niederlage seit November nicht eingestanden hat und auch gestern wieder nicht. Zweifel am Wahlausgang wurden geschürt. Und das hat die Atmosphäre dafür bereitet, dass die Ereignisse der Nacht erst möglich gemacht hat.
Die grundsätzliche Bedeutung dessen, was da in Washington geschehen ist, ordnete der Bundespräsident folgendermaßen ein.
Das ist eine historische Zäsur für die Vereinigten Staaten und das ist ein Angriff auf die liberale Demokratie überhaupt.
Die amerikanische Demokratie sei aber stärker als dieser Hass, so Steinmeier weiter. Die Bundeskanzlerin sieht es ähnlich.
Die Worte des gewählten Präsidenten Joe Biden sowie viele Reaktionen aus beiden großen Parteien der USA machen mich aber ganz sicher, diese Demokratie wird sich als viel stärker erweisen als die Angreifer und Randalierer.
Was das Vertrauen in führende Republikaner angeht, äußerte Norbert Röttgen, der Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss in der ARD, Zweifel.
Ich war erneut enttäuscht, als ich in den Nachrichten gehört habe, dass der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, den Namen des Verursachers und Verantwortlichen des amtierenden Präsidenten nicht genannt hat.
Trump sei der Brandstifter, so Röttgen, das müsse so benannt werden. Der Koordinator für die transatlantischen Beziehungen, Peter Bayer, warnte im Deutschlandfunk davor, die USA jetzt insgesamt abzuschreiben. Jetzt erst recht, so Bayer, müsse man sich den anständigen und aufrechten Demokraten in den USA zuwenden. Der Bundespräsident stellte in seiner kurzen Ansprache einen anderen Bezug zu Deutschland her.
Wir vergessen nicht, wenn auch in anderer Form und anderer Dimension, jene Bilder als Gegner der Demokratie die Stufen unseres Reichstages besetzen. Deshalb sende ich diese Botschaft heute auch an uns alle. Hass und Hetze gefährden die Demokratie, Lügen gefährden die Demokratie, Gewalt gefährdet die Demokratie.
Interessant in diesem Zusammenhang die schriftliche Stellungnahme der AfD. Die beiden Bundessprecher Jörg Meuthen und Timo Chrupalla verurteilten den Sturm auf das Kapitol im Namen der Partei auf das Schärfste. Weiter heißt es wörtlich, Gewalt kann und darf in einer freiheitlichen Demokratie niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Wer diese Grundüberzeugung der AfD versucht, in Abrede zu stellen, indem er die Unruhen in Washington mit jenen Demonstrationen gleichsetzt, die es zuletzt vor dem Reichstagsgebäude in Berlin gegeben hat und unserer Partei Sympathien für diese Ereignisse unterstellt, missbraucht die anarchistischen Ereignisse für parteipolitische Zwecke in Deutschland. Zitat Ende. Mit Blick auf die transatlantischen Beziehungen versicherte Frank-Walter Steinmeier, man wolle mit allen Demokraten gleich welcher Partei zusammenarbeiten. Doch zunächst gilt es, 13 weitere Tage mit Donald Trump im Weißen Haus zu überstehen. Angela Merkel ist überzeugt.
Die Vereinigten Staaten von Amerika werden in weniger als 2 Wochen, so wie es sein muss, ein neues Kapitel ihrer Demokratie eröffnen.
Reaktionen aus Deutschland auf die gewaltsame Erstürmung des Kapitols in Washington. Und wir wollen noch eine weitere Stimme hinzufügen. Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemaliger Botschafter in den USA. Herr Ischinger, was ist Ihre Analyse? Woher kommt diese Gewaltbereitschaft, diese Missachtung der demokratischen Institutionen?
Also die Ursachen für das, was wir seit Jahren als eine zunehmende politische Polarisierung in den USA beobachten konnten und können. Diese Ursachen gehen im Prinzip Jahrzehnte zurück. Da kann man in die 90er Jahre zurückgehen. Diese Ursachen liegen zum Teil im amerikanischen politischen System, im Wahlsystem, das so entwickelt worden ist, dass in beiden Parteien bei den sogenannten Primaries, bei den Vorwahlen, in aller Regel diejenigen einen Vorteil haben, die mit etwas extremeren Positionen aufwarten. Das führt mit anderen Worten, um es kurz zu machen, dazu, dass auf der republikanischen Seite immer mehr radikalere Republikaner einen Vorteil hatten und Wahlen gewonnen haben und auf der demokratischen Seite immer mehr radikalere Demokraten. Das heißt, beide Parteien haben sich tendenziell von der Mitte weg in die Radikalität bewegt über die letzten Jahrzehnte. Das ist der eigentliche Ursprung. Und ich sehe in Donald Trump persönlich die eigentliche Ursache dafür, dass aus dieser Polarisierung jetzt eine Art Revolutionsversuch, eine Art Insurrection nennt man das heute in amerikanischen Diskussionen, in den Zeitungen und Fernsehdebatten, also ein Aufstand gemacht wurde.
Genau,
das ist sein Werk.
Das machen ja jetzt viele, dass sie sagen, Trump hatte eine Verantwortung dafür, was da gestern passiert ist. Es ist jetzt auch sogar ein Amtsenthebungsverfahren, zumindest im Gespräch. Die Frage ist, was würde das bringen, jetzt zwei Wochen, bevor Joe Biden übernimmt?
Ich halte von diesen Spekulationen nichts. Vielleicht habe ich Unrecht. Ich halte davon nichts. Ich habe schon das erste Amtsenthebungsverfahren, dessen unrühmliches Ende vorhersehbar war, für jeden Kundigen klar war, dass der amerikanische Senat in republikanischer Hand niemals und schon gar nicht mit einer Zweidrittelmehrheit bereit sein würde, Donald Trump aus dem Weißen Haus zu jagen. Ich glaube, dass es keinen Sinn macht, diese Option in Betracht zu ziehen. Vor allem deshalb, weil eine Amtsenthebung in diesen letzten 20 Tagen oder in diesen jetzt noch verbleibenden 12 Tagen natürlich den Mythos Trump, wenn das ein bisschen falsch läuft, eher noch verstärken könnte. Nicht wahr? Dann werden 70 Millionen sagen, nicht nur wurden wir um den Wahlerfolg betrogen, jetzt wurde unser Präsident, mein Präsident, auch noch unrühmlich aus dem Amt gejagt. Der Schuss könnte wirklich nach hinten losgehen. Ich glaube, die schwierigere Frage für die künftige Biden-Administration wird die Frage sein, was wollen wir künftig haben? Wollen wir Donald Trump total delegitimieren, indem wir alles tun, um ihn vor den Kadi zu ziehen, um ihn vor Gericht zu bringen, wegen sexueller Übergriffe, wegen Aufruf zu Gewaltanwendung gestern und wegen der vielen, vielen anderen Vorwürfe, die ihm seit Jahren gemacht werden? Da taucht dann wieder die Frage auf, würde das die Polarisierung möglicherweise nur noch weiter verstärken? Oder wollen wir versuchen, Donald Trump einfach zu vergessen, indem wir versuchen, eine Politik zu betreiben, die auch für Republikaner, zumindest für vernünftige Republikaner, attraktiv sein könnte?
Glauben Sie denn, dass das geht, Trump sozusagen zu vergessen? Also Trump hat ja jetzt auch selber eine geordnete Übergabe zugesagt. Kann es sein, dass das jetzt gestern ein einmaliges Ereignis war und jetzt tatsächlich alles seinen geregelten Gang geht?
Also schauen Sie, jede Krise birgt auch Chancen. Never waste a crisis, hat angeblich mal Churchill oder einer seiner Vorgänger gesagt. Und diese Krise birgt tatsächlich auch eine große Chance. Diese Chance liegt darin, dass die Republikanische Partei, die durch Donald Trump zu seiner Partei geformt wurde, die ihm untertan wurde und heute ihm untertan ist, dass diese Partei durch die Eskalation gestern, durch diesen massiven Übergriff, durch diesen Angriff auf die amerikanische Demokratie, dass diese Partei jetzt eine Gelegenheit hat, sich nochmal zu überlegen, wollen wir tatsächlich eine Partei der Übergriffigkeit, der Trumpisten werden? Ist das unsere Zukunft?
Glauben Sie denn, dass das passiert? Also wir haben ja jetzt gesehen, dass sich einige Republikaner von Trump abgewendet haben, andere aber auch nicht. Glauben Sie, dass die Republikaner jetzt diesen Weg der Neuerfindung gehen?
Bestimmt nicht alle, aber ich denke, es wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, ob die Partei sich möglicherweise spaltet in eine Partei der klassischen konservativen bürgerlichen Republikaner. Vergessen wir nicht, der Republikaner, der die deutsche Wiedervereinigung herbeigeführt hat, war Präsident Bush, der Ältere, ohne dessen führende Rolle wir 1990 nicht die Wiedervereinigung erreicht haben. Das sind Republikaner, vor denen man den Hut ziehen konnte und kann. Und die gibt es heute natürlich auch noch. Ich glaube, die werden die Chance versuchen zu nutzen, sich jetzt aus der Umklammerung von Donald Trump zu lösen. Es wird einen anderen Flügel geben und die werden sagen, wir haben 70 Millionen Trump-Wähler und wenn wir die jetzt links liegen lassen, dann vertun wir unsere eigene Wiederwahlchance. Soweit glaube ich nicht, dass die gesamte Republikanische Partei jetzt eine Kehrtwende anfangen wird, aber einige wichtige, und wir haben ja die ersten Ergebnisse gesehen, Pence bleibt rechtlich standhaft, Mitch McConnell, der Mehrheitsführer im Senat, bleibt standhaft, es gibt erste republikanische Abgeordnete, die so weit gehen, dass sie tatsächlich, wie Sie gerade ja auch erwähnt haben, über eine mögliche Absetzung des Präsidenten diskutieren. Also hier gibt es Absetzbewegungen. Das ist eine Chance für die Republikanische Partei, mit sich ins Reine zu kommen. Da wird es wahrscheinlich massive Flügelkämpfe geben in den kommenden Wochen und Monaten. Und vergessen wir eines nicht, jetzt mal ganz realistisch aus dem vollen Leben geschöpft betrachtet. Donald Trump ist auch schon sozusagen Mitte 70. Und natürlich gibt es in der Republikanischen Partei jede Menge Leute, die sich für fähig halten, eines Tages auch selber mal Präsident zu werden. Und die werden möglicherweise nicht das große Interesse haben, daran mitzuwirken, dass Donald Trump im Jahr 2024 nochmal eine Chance bekommt. Also realistisch betrachtet werden sich relativ viele Republikaner, die sich selbst Chancen ausrechnen, durchaus freuen, wenn Donald Trump eher in der Versenkung verschwindet und sozusagen zum Teil der amerikanischen Geschichte wird.
Ja, Herr Schäger, gucken wir noch ganz kurz auf die internationalen Beziehungen. Es haben sich ja jetzt viele Politiker weltweit geäußert, auch in Deutschland, haben das Geschehen verurteilt, haben auch Trump eben eine Mitschuld gegeben. Finden Sie, da müsste man jetzt noch konkretere Konsequenzen gegenüber der amtierenden Trump-Regierung ziehen? Oder sitzt man das jetzt einfach aus, diese zwei Wochen, bis Joe Biden kommt?
Ich wüsste nicht, was wir damit zu tun haben. Es ist ein inneramerikanischer Vorgang. Das Letzte, was man uns, den Europäern, den Deutschen empfehlen kann, so zu tun, als hätten wir hier ein Einmischungsrecht. Das muss schon Amerika mit sich selbst austragen. Keine Frage ist allerdings, dass das Ansehen Amerikas als der Führungsmacht des Westens, als eine demokratische Führungsnation, natürlich massiv geschädigt wird. Und die hämischen Kommentare, die konnte man ja schon bei Ihnen im Radio bzw. in den Fernsehsendern dann sehen, Kommentare aus Teheran, aus China, aus Moskau und aus anderen völlig undemokratischen Ländern. Also, dass da großer Schaden entstanden ist, ist klar. Und ich denke, das macht die Aufgabe für Joe Biden, der in 12 Tagen übernehmen soll, und seine Vizepräsidentin Kamala Harris natürlich nur umso größer, ist aber auch eine große Chance. Es gibt so viele Themen, mit denen wir relativ rasch beispielsweise im europäisch-amerikanischen Verhältnis die Gemeinsamkeiten wieder nach vorne bringen können. Stellen Sie sich mal vor, wie groß die Freude hier in Europa sein wird. Von links bis rechts, sozusagen von der Linkspartei bis zu, vielleicht nicht bis zur AfD, aber zumindest bis zu normalen konservativen Bewegungen, wenn Joe Biden mitteilt, dass Amerika wieder Mitglied in dem Pariser Klimaabkommen wird.
Soweit die Einschätzung von Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Über 26.000 Corona-Neuinfektionen hat das Robert-Koch-Institut heute gemeldet. Wieder ein sehr hoher Wert, aber es heißt auch, diese Zahl sei noch nicht zuverlässig, weil immer noch die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr nachwirken, an denen sehr viel weniger getestet wurde. Man weiß also noch nicht so genau, wie sich diese Zeit auf das Pandemiegeschehen ausgewirkt hat. Bund und Länder haben den Lockdown jetzt erstmal bis Ende Januar verlängert und haben auch noch ein paar zusätzliche Regeln beschlossen, unter anderem die Einschränkung der Bewegungsfreiheit in Hotspot-Gebieten. Und über diese zusätzlichen Regeln und ihre Umsetzung wird ziemlich kontrovers diskutiert. Frank Kapellan berichtet.
Die Einigkeit der Länder war schnell wieder dahin. Vor allem die sogenannte 15-Kilometer-Regel dürfte wohl kaum zur Anwendung kommen. Laut Beschluss vom Dienstag soll der Bewegungsradius von Bürgern aus Hotspots mit einer Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern eingeschränkt werden. Die Liste der Ausnahmen ist allerdings lang. Viele Länder weigern sich ganz, eine Regelung umzusetzen, die sich nur sehr schwer kontrollieren lässt. Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, auch Berlin sind nicht dabei. Selbst Thüringen, von hohen Infektionszahlen geplagt, spricht lediglich eine Empfehlung aus, sich nicht allzu weit vom Wohnort zu entfernen. Kanzleramtschef Helge Braun klingt im NTV-Gespräch wenig begeistert.
Eine Aufweichung unserer Beschlüsse oder eine Umsetzung, die versucht, doch schon erste Lockerungen zu machen, ist momentan brandgefährlich, weil wir sehr darauf achten müssen, dass wir nicht Ende Januar in einer Situation sind, wo wir eben noch nicht unsere Ziele erreicht haben und andererseits es zunehmend auch mit einem ansteckenderen Virus zu tun haben.
Unterschiedlich streng werden auch die neuen Kontaktbeschränkungen ausgelegt. Schleswig-Holstein etwa will die Vorschrift, dass nur noch Begegnungen mit einer Person aus einem anderen Haushalt möglich sein sollen, ausdrücklich nicht auf Kinder unter 15 Jahre beziehen. Malu Dreyer, Regierungschefin im SPD-geführten Rheinland-Pfalz, nimmt Kinder unter 6 Jahren aus. In Berlin wiederum muss sich der regierende Bürgermeister Michael Müller vom eigenen Koalitionspartner der Linkspartei vorhalten lassen, es sei doch wenig überzeugend, einerseits die Schulen teilweise wieder öffnen zu wollen und andererseits Kontakte im privaten Bereich radikal einzuschränken. Sozialdemokrat Müller wiederum, derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, stellt sich heute noch einmal ausdrücklich hinter die Beschlüsse.
Ich habe aus voller Überzeugung nicht nur mitgestimmt, sondern auch diese Beschlüsse vom vergangenen Dienstag vorangetrieben.
Müller warnt davor, sich zu sehr auf die Impfungen zu verlassen. Selbst wenn ganz plötzlich genügend Impfstoff vorhanden wäre, würde es doch noch Monate dauern, ehe die sogenannte Herdenimmunität erreicht sei. Die Kanzlerin spricht am Rande der CSU-Klausur die Kritik an der Impfstoffbeschaffung an. Angela Merkel rechtfertigt das europäisch abgestimmte Verfahren, auf das sie als EU-Ratspräsidentin gepocht hatte.
Wir werden aber auch den Blick über den Tellerrand werfen. Das war euer Wunsch so, das zeichnet die CSU auch immer aus, denn wir sind eingebettet in Europa.
Dass EU-Mitgliedstaaten den BioNTech-Impfstoff erst wollten, nachdem dessen Erfolg eindeutig war, dass Deutschland dann Millionen von Impfdosen des Mainzer Unternehmens wieder abgeben musste, sorgt weiterhin für Ärger. Immerhin wächst laut aktuellem ARD-Deutschland-Trend auch die Impfbereitschaft der Deutschen. Demnach wollen sich 54% auf jeden Fall impfen lassen, 21% würden das wahrscheinlich tun. Und auch der verschärfte Lockdown findet in der Bevölkerung Zuspruch. 47% finden ihn richtig, 32% der von Infratest DIMAP Befragten wünschen sich sogar noch schärfere Maßnahmen.
Der Beitrag von Frank Capellan. Als Deutschland im November wieder in einen teilweisen Lockdown gegangen ist, da haben die Entscheidungsträger gesagt, dass es eines der wichtigsten Ziele sei, die Schulen aufzulassen, um Kindern weiter ihr Recht auf Bildung zu ermöglichen. Das ist jetzt erstmal hinfällig. Bund und Länder haben am Dienstag, als sie die erneute Verlängerung des Lockdowns beschlossen haben, auch festgelegt, dass Schulen weitgehend geschlossen bleiben sollen. Bei der praktischen Umsetzung gehen die Bundesländer da aber wieder sehr unterschiedliche Wege. Christiane Habermals.
Mehr Einheitlichkeit, klare Regelungen, das hätten sich viele Eltern und Schulen beim Thema Schulschließungen gewünscht. Doch daraus wurde nichts. Bereits kurz nach der Verkündung der Verlängerung des Lockdowns am Dienstagabend hatte der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann verkündet:
Unser Ziel ist es allerdings, Kitas und Grundschulen ab dem 18.01. wieder zu öffnen. Wenn wir nächste Woche Klarheit über die Infektionszahlen haben und es vertretbar ist.
Anders Bayern, Sachsen und Thüringen, die am stärksten vom Coronavirus heimgesuchten Länder. Hier bleiben Schulen und Kitas tatsächlich dicht bis Ende Januar. Ausnahmen, Abschlussklassen. Doch auch der Begriff ist dehnbar. Gilt das für die Jahrgänge 10 und 12 oder auch für die 9. Klassen oder den letzten Grundschuljahrgang? Immer mehr Länder geben nun bekannt, wie sie den Bund-Länder-Beschluss, der eigentlich Schulschließungen bis zum 31. Januar vorsah, für sich auslegen. In Nordrhein-Westfalen änderte die Landesregierung ihren bisherigen, eher lockeren Kurs. Dort sollte bislang bis Klassenstufe 7 Präsenzunterricht angeboten werden. Jetzt verkündete die liberale Kultusministerin Yvonne Gebauer:
Der Präsenzunterricht wird bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. In allen Schulen und Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den Weihnachtsferien ab Montag, dem 11. Januar, grundsätzlich für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt. Diese Regelung gilt auch für Abschlussklassen.
Damit wolle man den Schulen die Doppelbelastung eines Wechselmodells ersparen, erklärte Gebauer. Die entstehe, wenn gleichzeitig Fernunterricht für die Kinder zu Hause und Präsenzunterricht in der Schule erteilt werden muss. Dafür fehlen vielen Schulen die Kapazitäten. Auf dieses Wechselmodell setzen dagegen Niedersachsen und Berlin ab dem 18. Januar. Dann sollen Grundschüler in halber Klassenstärke jeweils in der Schule und zu Hause unterrichtet werden. Auch die Abschlussjahrgänge sollen wieder zurück in die Schulen dürfen. Auf harsche Kritik stieß diese Regelung bei der Bildungsgewerkschaft GEW. Während die Bevölkerung ihre Kontakte auf ein Minimum reduzieren solle, seien ab der nächsten Woche damit wieder die halben Oberstufen in der Stadt unterwegs, kritisierte GEW-Landesvorsitzender Tom Erdmann. Das passe nicht zusammen und sei unverantwortlich. Harte Kritik kam auch vom Oppositionsführer im Berliner Abgeordnetenhaus, CDU-Fraktionschef Burkhard Dregger. Mit Blick auf den Kollaps des landeseigenen Lernportals nach den Weihnachtsferien sagte er:
Was sind jetzt die Schlussfolgerungen des Senates aus diesem Versagen? Er vertraut seiner Schulplattform selbst nicht mehr und öffnet die Schulen. Unabhängig von der Inzidenz, in Unwissenheit über die Virusmutation und in Unkenntnis des Infektionsgeschehens während der Feiertage.
Von anderer Seite wird wiederum die Schließung vor allem der Grundschulen bemängelt, unter anderem vom Präsidenten des Verbandes der Kinderärzte, Thomas Fischbach. Gerade kleine Kinder bräuchten Präsenzunterricht. Er forderte, Corona-Impfungen schnell auch für Kinder zu ermöglichen, damit diese zügig in Kitas und Schulen zurückkehren könnten. Die Impfstoffe von BioNTech und Moderna sind bislang nur ab 16 Jahren zugelassen.
Christiane Habermals über den Umgang mit Schulen im aktuellen Lockdown. Seit Anfang des Jahres gelten strengere Regeln für Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie, um Ausbeutung in Schlachthöfen zu verhindern. Gegen dieses Gesetz gab es mehrere Eilanträge beim Bundesverfassungsgericht, die aber abgelehnt wurden. Und heute hat das Gericht dann die Begründung nachgeliefert. Gigi Deppe.
Eine Kammer von drei Verfassungsrichtern hat sich recht ausführlich mit allen Argumenten auseinandergesetzt. Die Anträge, das neue Gesetz im Eilverfahren zu stoppen, weisen sie aber letztlich zurück. Wenn kein Fremdpersonal mehr eingesetzt werden darf, bedeutet das gerade kein Berufsverbot für die Firmen in der Fleischindustrie, sagen sie. Denn diese könnten ja diejenigen, die sie bislang per Werkvertrag beschäftigt haben, selbst anstellen. Das müsse durchaus nicht für die Ewigkeit sein. Denkbar sei ja auch, befristete Verträge abzuschließen oder mit Arbeitszeitkonten zu arbeiten. Überhaupt hätten die Firmen viel genauer belegen müssen, welche erheblichen finanziellen Einbußen für sie denn mit dem neuen Gesetz zu befürchten seien. Dass die Existenz der Firmen gefährdet sei, können die Richter nicht nachvollziehen. Im Übrigen habe sich seit dem Sommer abgezeichnet, dass ein neues Gesetz kommt. Die Branche hätte sich mehrere Monate darauf einstellen können. Die endgültige Entscheidung zu den neuen Regeln kommt wahrscheinlich erst viel später. Aber es ist schon an diesem vorläufigen Votum zu erkennen, die Verfassungsrichter haben Sympathie dafür, dass der Gesetzgeber mehr Arbeitsschutz in der Fleischwirtschaft durchsetzen will.
Außerdem in Kraft seit Anfang dieses Jahres ist der CO2-Preis. 25 Euro kostet eine Tonne ausgestoßenes CO2 und das geht bei vielen auch auf die Heizkosten. Umweltministerin Svenja Schulze und der Mieterbund finden, dass diese Kosten nicht allein vom Mieter getragen werden sollten. Christopher Jenert.
Bundesumweltministerin Schulze will Mieterinnen und Mieter beim neuen CO2-Preis entlasten. Dazu gibt es ein Eckpunktepapier. Unterstützung bekommt Schulze vom Deutschen Mieterbund und aus ihrer SPD-Fraktion. Aber offenbar fehlt noch die Zustimmung aus anderen Ministerien. Schulze zeigt dabei besonders auch auf die Unionsfraktion. Hintergrund ist der neue CO2-Preis, der seit Anfang des Jahres nicht nur Benzin und Diesel teurer macht, sondern zum Beispiel auch das Heizen. Das Ziel ist eigentlich, dass alle auf umweltfreundlichere Transportmittel umsteigen oder sich umweltfreundlichere Heizungen kaufen. Das Problem: Vermieter können die Mehrkosten beim Heizen 1:1 auf ihre Mieter umlegen. Das Umweltministerium und der Mieterbund fordern deshalb, dass Vermieter die Kosten nicht mehr auf die Mieter abwälzen können oder zumindest nur noch die Hälfte, so der aktuelle Vorschlag. Die Hoffnung ist dann, dass auch Vermieter im eigenen Interesse eine neue Heizung einbauen oder das Haus besser isolieren lassen. Die Umweltministerin verweist dabei auf das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung. Darin gäbe es auch Unterstützung für solche Investitionen, sagt sie.
Und wir schauen noch auf die Börse, wo der DAX trotz Lockdown im Höhenflug ist. Viktor Goitka.
Erst 4 Handelstage gab es in diesem Jahr und der deutsche Leitindex DAX, der hat schon 3 Rekorde aufgestellt. Auch heute wieder. Der Leitindex mit den 30 wichtigsten deutschen Börsenwerten klettert über die Marke von 14.000 Punkten, zum ersten Mal in seiner Geschichte. Der Höchststand 14.007 Punkte, um kurz nach 5 Uhr am Nachmittag. Viele Sparer fassen sich an den Kopf. Börsenrekorde trotz Wirtschaftskrise? Das lässt sich erklären. Regierungen und Notenbanken stemmen sich mit Billionenbeträgen gegen die Folgen der Corona-Pandemie. Und ein Teil dieses Geldes bahnt sich seinen Weg auch an die Börse und treibt die Kurse. Und die Anleger setzen auf eine erfolgreiche Impfkampagne. Heute sagen die Tübinger Forscher von CureVac, sie hoffen, dass ihr Präparat schon im Sommer zugelassen wird. CureVac-Aktien steigen deswegen um mehr als 10%. Zweiter Rekord bei der Digitalwährung Bitcoin. Sie steigt am Abend auf über 40.000 Dollar je Bitcoin. Die Gründe für die Kursjagd: immer mehr Geldanlageprofis setzen auf Bitcoin. Und beim Online-Zahlungsanbieter PayPal in den USA können Kunden jetzt auch mit Bitcoin handeln. Die Hoffnung vieler Beobachter: die Digitalwährung könnte so die Massen erreichen. Dann aber werden die Anleger am Abend zittrig. Der Bitcoin sackt nach dem Rekord bei mehr als 40.000 Dollar plötzlich rasant ab. Um mehr als 3.000 Dollar geht's nach unten. Und auch der deutsche Leitindex DAX kann die Latte 14.000 Punkte nicht halten. Er fällt leicht darunter. Endstand 13.968 Punkte. Ein 0,5% mehr als gestern.
Viktor Goldgar hat den Tag an der Frankfurter Börse zusammengefasst. Die CSU-Landesgruppe hat sich in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausnahmsweise in Berlin zur Winterklausur getroffen und nicht wie sonst im edlen Kloster Seon. Bei diesen Winterklausuren sind ja immer auch Gastredner eingeladen und diesmal war das zum zweiten Mal Angela Merkel. Katharina Hamberger hat die Klausur verfolgt.
Es ist das zweite Mal, dass die Bundeskanzlerin zu Gast ist bei der Klausur der CSU-Landesgruppe. Und es ist auch das letzte Mal, zumindest als Regierungschefin, denn 2021 wird sie bei der Bundestagswahl nicht mehr antreten. Nicht immer war ihr Verhältnis zu den Christsozialen so gut wie heute.
Zum Thema CDU und CSU und Merkel und CSU, das ist ein lebendiges Buch geworden über die vielen Jahre mit verschiedenen Kapiteln.
Resümiert die Bundeskanzlerin. Zu einem eher schwierigen Kapitel zählt wohl ihr letzter Besuch bei der CSU-Winterklausur. Dieser liegt nun 5 Jahre zurück. Damals war sie noch CDU-Chefin. Die Stimmung 2016? Eisig. Die Christsozialen diskutierten lange mit Merkel über ihre Flüchtlingspolitik. Heute gestaltet man ein Kapitel der Gemeinsamkeit, meint die Bundeskanzlerin. Und auch die CSU weiß jetzt nur noch Gutes über Merkel zu sagen.
Liebe Angela, ich freue mich ausdrücklich, dass du meiner Einladung gefolgt bist, zur CSU zu kommen, auf unsere Winterklausur-Tagung. Es ist ein Zeichen der Geschlossenheit, was wir hiermit abgeben.
Begrüßt Landesgruppenchef Alexander Dobrindt Angela Merkel bei der Klausur, zu der sie Corona-bedingt nur per Video zugeschaltet ist. Und auch CSU-Parteichef Markus Söder, der gestern zu Gast war, hielt sich nicht zurück mit Lob für Merkel.
Die Bundeskanzlerin wird uns in der deutschen Politik und in der Führung der Politik sehr fehlen.
So Söder. Inhaltlich standen im Gespräch mit Merkel neben Corona nur noch die Ereignisse in Washington auf der Tagesordnung. Traditionell nutzt die CSU die Klausur, um sich inhaltlich schon einmal für das kommende Jahr aufzustellen. Es wurde eine Reihe von Papieren, unter anderem zu Digitalisierung, Familienpolitik und innerer Sicherheit, beschlossen. So will die CSU eine Ausweitung der Elternzeit, eine europaweite Digitalsteuer und einen härteren Umgang mit sogenannten Gefährdern. Zu den Gästen zählten neben Merkel und Söder auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und die Exekutivsekretärin der UN-Klimakonvention, Patricia Espinosa-Cantillano. Aber in diesem Bundestagswahljahr geht es auch um strategische Fragen für den anstehenden Wahlkampf. Dazu gehört ebenso die Frage, welche Rolle der CSU-Chef Markus Söder im kommenden Wahlkampf spielen könnte. Immer wieder wird auch er als möglicher Kanzlerkandidat der Union genannt. Bislang halten sich er und die CSU hier jedoch bedeckt. So auch gestern, als er am späten Nachmittag zu Gast bei der Landesgruppe war. Söder verwies stattdessen darauf, dass nun die CDU zunächst ihren Vorsitzenden wählen müsse. Das soll am 16. Januar passieren.
Es ist ganz wichtig, dass es am Parteitag jetzt eine Entscheidung gibt. Dann wissen wir das. Dann werden wir die Wochen darauf schauen, gemeinsam uns auch auf den Weg zu machen.
Und erst nach den beiden Landtagswahlen im März in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg will die CSU gemeinsam mit der CDU entscheiden, wer Kanzlerkandidat oder womöglich auch Kandidatin werden soll. Söder war einer der wenigen Gäste, die vor Ort und nicht per Video zugeschaltet waren. Corona-bedingt war die CSU-Landesgruppe in diesem Jahr vom Kloster Seon in Oberbayern ins Berliner Kongresscenter am Alexanderplatz umgezogen. Fernsehturm statt Klosteridylle.
Katharina Hamberger zum Abschluss der CSU-Winterklausur. In Deutschland gibt es ja seit Tagen sehr viel Kritik mit Blick auf die Impfungen. Manche sagen, Deutschland hätte mehr Impfstoff für sich selbst einkaufen sollen. Die Durchführungen der Impfungen seien chaotisch. Und es gibt auch die Forderung, man müsse die Produktionskapazitäten ausweiten. In Frankreich ist jetzt auch ein Streit darüber entbrannt, dass es mit dem Impfen viel zu langsam vorangeht. Und heute hat der Premierminister Pläne vorgestellt, wie sich das ändern soll. Christiane Kess berichtet aus Paris.
Keine Lockerungen der Corona-Maßnahmen und ein schnelleres Impfen. Premierminister Jean Castex trat der harten Kritik der letzten Tage entschlossen entgegen und er wollte Zuversicht ausstrahlen.
2021 sera l'année de l'espérance.
2021 wird das Jahr der Hoffnung, so Castex. Noch aber sei die Situation extrem angespannt. Etwa 15.000 Neuinfektionen pro Tag, dazu täglich 2.500 mehr Covid-Patienten in den französischen Krankenhäusern und 200 mehr jeden Tag auf den Intensivstationen. Es steht nicht zur Diskussion, dass wir in den nächsten Wochen bei der Wachsamkeit nachlassen. Allerdings kündigte der Premier auch keine weiteren konkreten Verschärfungen an. Stattdessen will die Regierung morgen bekannt geben, ob eine erweiterte Ausgangssperre schon ab 18 Uhr in 10 Departements kommt, die besonders hohe Infektionszahlen haben. In 15 von ihnen ist diese Maßnahme bereits in Kraft. Schlechte Nachrichten hatte der Premierminister für Bar- und Restaurantbesitzer. Hatten diese bis vor kurzem noch auf eine Wiedereröffnung im Januar hoffen können, so verkündete Castex nun, dass die Lokale bis mindestens Mitte Februar geschlossen bleiben. Die Eigentümer von Skiliften dürfen noch hoffen. Ob sie den Betrieb zu den Ferien im Februar wieder aufnehmen dürfen, wird am 20. Januar entschieden. Frankreichs Impfkampagne kommt bisher kaum voran. Das hatte heftige Reaktionen ausgelöst. Fragen dazu nannte der Premier legitim, aber… Die Kritik und Äußerungen von manchen in den letzten Tagen waren übertrieben. Dennoch will die Regierung nun schneller vorankommen. Nach den Bewohnern von Altenheimen, die als erstes dran waren, können sich ab 18. Januar auch die über 75-Jährigen impfen lassen, die zu Hause wohnen. Mehrere hundert Impfzentren, die jetzt schnell in den Städten eingerichtet werden, sollen das Prozedere außerdem beschleunigen. Auch die vor einer Impfung notwendige Beratung wird vereinfacht. Besondere Sorgen bereitet der Regierung, dass in Frankreich die neue Virusform aus Großbritannien, mittlerweile in der Bretagne und in der Nähe von Paris festgestellt wurde. Um weitere Fälle zu vermeiden, bleibt die Grenze zu Großbritannien weiter geschlossen. Nur bestimmte Personen dürfen einreisen, wenn sie ein negatives Testergebnis vorlegen.
Christiane Kess über die Impfpläne in Frankreich. Und auch in Großbritannien sind die Impfungen das große Thema. Dort war man ja auch schneller als die EU mit den ersten Zulassungen. Die Corona-Zahlen auf der Insel und besonders die Zahl der Toten sind im europäischen Vergleich ziemlich hoch. Das Gesundheitssystem ist an der Belastungsgrenze. Und um aus dieser Situation möglichst schnell wieder herauszukommen, setzt die Regierung jetzt alles daran, schnell durchzuimpfen. Unsere London-Korrespondentin Christine Heuer.
Pünktlich zu Boris Johnsons Pressekonferenz wurden die neuesten Pandemiezahlen veröffentlicht. 1.162 Todesfälle an einem Tag, 52.618 neue Infektionen. Die Covid-Variante setzt den Briten hart zu. Hart ist auch der Lockdown, den die Regierung verhängt hat. Er soll bis Ostern dauern, mit allenfalls kleinen Lockerungen ab Mitte Februar. Wenn alles gut läuft, sollen zu diesem Zeitpunkt 15 Millionen Menschen geimpft sein. Stand heute sind es 1,5 Millionen. Zuerst sind die besonders Betagten dran, Ärzte und Pfleger, Menschen mit höherem Risiko und Arbeitnehmer in Schlüsselfunktionen für die Gesellschaft. Um sein Februarziel zu erreichen, muss der Premierminister dafür sorgen, dass ab jetzt 2 Millionen Menschen täglich die immunisierende Spritze bekommen.
We are in a race against time. But I can assure you,
wir sind im Wettlauf gegen die Zeit. Die Regierung wird alles tun, um möglichst viele möglichst schnell zu impfen. Und in der Zwischenzeit gilt, bleibt zu Hause, beschützt das Gesundheitssystem, bewahrt Leben.
And in the meantime, please stay at home, protect the NHS. And save lives.
Seit dieser Woche impfen die Briten nicht mehr nur mit dem Impfstoff von Pfizer-BioNTech, sondern auch mit dem von Oxford-AstraZeneca. Das ist wichtig, weil er leichter zu handhaben ist und auch von Hausärzten verabreicht werden kann. Viele von ihnen haben jedoch vergeblich auf erste Lieferungen gewartet. Jetzt soll das Militär bei der Logistik helfen. Um möglichst viele Menschen zu immunisieren, werden die Impfdosen gestreckt. Eigentlich sollen es 2 Spritzen im Abstand von 3 Wochen sein. Aus denen werden jetzt für die meisten 3 Monate. Mediziner und Virologen halten das für vertretbar. Die Wirkung sei immer noch stark genug. Eine weitere gute Nachricht: Ab sofort werden schwer erkrankte Covid-Patienten in England mit neuen Medikamenten behandelt, die die Sterblichkeit um 1/4 senken können.
In particular, tocilizumab. Oh, sorry, I'll say it again. Tocilizumab and sarilumab. shortly be on everybody's lips, which have been found to reduce the risk of death for critically ill patients by almost a quarter.
Die schwer auszusprechenden Supermedikamente sind eine gute Nachricht für den nationalen Gesundheitsdienst. In den Krankenhäusern werden im Moment mehr als 30.000 Covid-Patienten behandelt. Normale Krankenzimmer werden in Intensivräume umgewandelt, das Personal mit ungelernten Hilfskräften aufgestockt. In London soll in 2 Wochen ein Covid-Lazarett bereitstehen. Dann, sagen die Ärzte, sind die Krankenhäuser in der Hauptstadt endgültig an ihrer Belastungsgrenze angelangt.
Christine Heuer, und wir bleiben noch beim Thema Impfen. Der Einkauf von Impfstoffen wird ja in Europa zentral über die EU geregelt. Die EU hat mit verschiedenen Herstellern schon lange vor der Zulassung Lieferverträge abgeschlossen. Auch da hatten manche kritisiert, dass man viel mehr hätte bestellen müssen oder auf andere Hersteller hätte setzen sollen. Heute musste die zuständige Gesundheitskommissarin sich vor den Abgeordneten erklären. Paul Vorreiter berichtet.
Es ist eine große Vielzahl an Fragen, die EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides im Haushaltskontrollausschuss des EU-Parlaments beantworten muss. Eine davon ist, ob die EU-Kommission bei ihren Rahmenverhandlungen mit mehreren potenziellen Impfstoffherstellern im vergangenen Jahr den Warenkorb falsch zusammengestellt hat.
When we started in June, there was no vaccine on the horizon.
Als wir im Juni mit den Verhandlungen begonnen haben, war kein Impfstoff am Horizont zu sehen. Manche dachten, es würde nie einen geben. Die EU hat massiv in die Forschung der Firmen investiert. Unsere Arbeit stützte sich auf mehrere Pfeiler. Gleicher Zugang für alle Länder und nicht alle Eier in einen Korb legen. Das wurde damals von allen Staats- und Regierungschefs unterstützt, von allen.
All heads of state and government, all.
So verteidigt die Kommissarin, dass ein breites Portfolio im vergangenen Jahr angelegt wurde, 6 Verträge mit Firmen mit unterschiedlichen Impfstofftechnologien, darunter auch der neue Ansatz der mRNA-Impfstoffe. Moderna und BioNTech/Pfizer nutzen diesen und sind bislang die einzigen Hersteller, deren Impfstoffe von der Europäischen Arzneimittelagentur zugelassen wurden. Die EU hat Stand heute die größte Bestellung an BioNTech/Pfizer im November aufgegeben. Jetzt bemühen wir uns darum, sowohl die Produktion auszuweiten als auch die Bestellung nochmal zu erhöhen. Neben der Bestellung bei BioNTech/Pfizer hat die EU-Kommission auch 300 Millionen Dosen beim französischen Impfstoffhersteller Sanofi in Auftrag gegeben, der jedoch Rückschläge in der Erprobungsphase erlitten hatte.
Es geht um den Einfluss Frankreichs. Was entgegnet die Kommission dem Vorwurf, wir Sanofi bevorzugt haben, beziehungsweise die Kommission bevorzugt hat, weil das von den Franzosen so gefordert wurde?
Will der CDU-Abgeordnete Markus Pieper wissen. Die EU-Kommissarin erläutert zunächst den Modus der Verhandlungen.
From the beginning, our position was that we needed to work.
Unsere Haltung war klar von Anfang an, dass wir mit den Mitgliedsländern zusammenarbeiten. Es gibt eine Steuerungsgruppe, in der alle Mitgliedsländer vertreten sind, sowie eine Verhandlungsgruppe mit einer Vielzahl von Ländervertretern, die an jeder einzelnen Verhandlung für jeden einzelnen Vertrag teilnahmen. Also jedes Mitgliedsland war involviert und die Länder haben die Dosis je nach Impfstoff festgelegt, der am vielversprechendsten wirkte.
Was felt would be the most promising.
Im speziellen Fall von Sanofi habe sich die Kommission von mehreren Erwägungen leiten lassen.
In the case of Sanofi, the decisive factors in the commission.
Die entscheidenden Faktoren in den Verhandlungen seit dem Frühling waren die Art des Impfstoffes, die Frage nach der zeitlichen Entwicklung, den sicheren Produktionskapazitäten der Verteilung des Impfstoffes und die Frage nach der Verlässlichkeit des Impfstoffes.
And also important, and I think you would agree with me, was the issue of liability.
Tiefergehende Details zu den Verträgen will die EU-Kommissarin mit dem Verweis auf Vertraulichkeit nicht beantworten. Die Sitzungsleiterin, die CSU-Politikerin Monika Hohlmeier, gibt sich damit nicht zufrieden.
Ob diese Verträge eben entsprechend den Standards auch entsprechen, das ist unsere Verpflichtung, das zu überprüfen. Und wir werden uns unter keinen Umständen damit zufrieden geben, dass sie uns auf die lange Bank schieben.
Die Debatte über die Impfstoffkäufe steht aber erst am Anfang. Kommenden Dienstag will auch der Umweltausschuss aufklären. Er befragt die Leiterin der Gesundheitsgeneraldirektion der EU-Kommission.
Informationen waren das von Paul Vorreiter aus Brüssel. Und damit ist es Zeit für die Presseschau, zusammengestellt von Andreas Diehl und gelesen von Martina Sturm-Wende.
Fast alle Zeitungen in Deutschland kommentieren die Erstürmung des Parlaments in Washington durch radikale Anhänger des abgewählten Präsidenten Trump. So schreibt die Landeszeitung aus Lüneburg: Der Sturm auf das Kapitol ist das widerwärtige Finale der Ära Trump. Er wird als Schande für die US-Demokratie im Gedächtnis bleiben, auch wenn die eigentliche Schande schon die Wahl des Narzissten war. Die Augsburger Allgemeine betont: Diese Bilder waren vorhersehbar. Sie traten keineswegs durch Zufall ein. Sie sind logische Kulmination einer Entwicklung, in der sich drei Elemente verbinden. Der krankhafte Narzissmus eines Egomanen, die krankhafte Machtfixierung einer einst stolzen republikanischen Partei und die krankhafte Spaltung der amerikanischen Gesellschaft, befeuert durch soziale Netzwerke. Die Berliner Zeitung hebt einen weiteren Aspekt hervor. Der Mittwoch hat nicht nur die Verzweiflung von Präsident Trump enthüllt, sondern auch den systemischen Rassismus in der Strafverfolgung in den USA aufgezeigt. Die Polizisten am Kapitol schienen nicht bereit, viel mehr zu tun, als neugierig zu beobachten. Nach den Worten der badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe hat, Zitat, der Brandstifter im Weißen Haus die Eskalation zu verantworten. Bereits lange vor der Wahl stimmte Trump Leute, die in ihm einen furchtlosen Rebellen im Kampf gegen das Establishment sehen, für den Fall seiner Niederlage auf Widerstand ein. Im Grunde auf eine Revolte, auf eine Art kalten Putsch. Und der nordbayerische Kurier aus Hof bemerkt zu Trump, so ein Regierungschef ist unerträglich, untragbar. Er ist eine Schande für die Demokratie der Vereinigten Staaten, für das ganze stolze Land. Er muss weg, je früher, desto besser. Allerdings liegt die Verantwortung für die Vorfälle nicht bei Trump allein, glaubt das Straubinger Tagblatt. Ohne die zahlreichen Nutznießer auf allen institutionellen Ebenen und in Behörden, die auf politisches oder tatsächliches Kapital scharf waren und sind, ohne die Klaköre, ja ohne diejenigen, die noch nach den Vorgängen am Mittwoch und direkt im Anschluss daran gegen die Zertifizierung des Wahlergebnisses der US-Wahl gestimmt haben, wäre es zu dieser Explosion niemals gekommen. Der Mannheimer Morgen verlangt deshalb, die Republikanische Partei muss sich von ihrem gefährlichen Präsidenten lösen und endlich aus der Trumpschen Geiselhaft befreien. Sie können ihr Versagen nur gut machen, indem sie helfen, das gespaltene Land wieder zu einen und ihre irregeleiteten Wähler aus der Lügenblase des Präsidenten herauszuholen. Und die Freie Presse aus Chemnitz warnt, wenn man über die nächste Präsidentschaft hinausblickt, kann es einen gruseln. Trump wurde von über 70 Millionen Amerikanern gewählt. Es könnte sein, dass Trump nur der Anfang war.
Das war der Blick in die Kommentare von morgen. Damit endet unser Journal vor Mitternacht. Nach den Nachrichten folgt hier im Programm die Sendung Fazit, auch dort mit einem Schwerpunkt zum Angriff auf das Kapitol, unter anderem mit einem Blick auf die sozialen Medien. Ich bin Josephine Schulz, sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Nacht.